Willkommen zum Hi-Podcast mit Sophie Ronschka und Christoph Käse.
Hallo Sophie, guten Morgen.
Hi Christoph. Es war ein langes Wochenende. Gestern war Ostermontag und ich muss sagen, ich habe die paar Tage mit etwas mehr Ruhe wirklich genossen. Wie geht's dir denn da? Wenn man sich die aktuellen Entwicklungen anschaut, also Handelskriege, geopolitische Spannungen, wirtschaftliche Unsicherheiten, dann hat man das Gefühl, die ganze Welt steht irgendwie total Kopf.
Ja, mir haben die ruhigen Tage ehrlich gesagt auch richtig gut getan. Gerade jetzt, finde ich, ist es wichtig, einmal den Kopf frei zu bekommen. Das ist mir über Ostern gelungen, hoffentlich möglichst vielen von Ihnen und euch auch. Und ich habe mir vorgenommen, mal auf die langen Linien zu schauen, statt auf die kurzfristigen Entwicklungen. Zeit zum Lesen habe ich gehabt, Zeit zum Hören, Zeit zum Schauen. Und ganz besonders interessiert hat mich der Blick auf die Entwicklung der Märkte und die Entwicklung der Volkswirtschaft. Ganz klar, gerade in den Zeiten der Trumpschen Zollpolitik, da passiert so viel, was uns neu und ungewohnt erscheint. Zumindest fühlt es sich so an für Menschen, die heute leben.
Seit Donald Trump im Januar 2025 seine zweite Amtszeit angetreten hat, erleben wir eine Flut an drastischen Maßnahmen. Neue Zölle, nationale Notstandserklärungen, Rückzug aus internationalen Abkommen. Die Märkte, die reagieren mit Volatilität und viele Unternehmen wissen gar nicht mehr, woran sie sich noch orientieren sollen.
Ja, wir haben es ja schon gesagt, unter Donald Trump verfolgen die USA eine Politik hoher Zölle. Sie haben fast der gesamten Welt einen Zoll- und Handelskonflikt erklärt. Wir alle verfolgen das gebannt täglich in den Nachrichten und fragen uns, ist diese Politik rational? Vielleicht wäre sie rational, wenn die USA ihre Zollpolitik einmal definieren und verhandeln würden. Das wäre legitim. Das ist das Recht eines jeden Landes.
Was total irrational ist, finde ich, ist, dass Trump ständig seinen Kurs wechselt. Erst droht er Zölle an, dann lässt er vermeintlich davon ab, dann führt er sie schlagartig wieder ein und dann verkündigt er eine 90-Tage-Pause. Worauf genau er abzielt, das weiß niemand, vielleicht noch nicht einmal er selbst. Und genau darin liegt diese Irrationalität, finde ich, in der Unberechenbarkeit von Trump und seinen Handlungen.
Und genau deswegen gehen Milliardenwerte an den Börsen verloren. Niemand kann mit einiger Verlässlichkeit auf eine bestimmte Bewegung der Märkte setzen. Viele institutionelle Anleger und Privatleute haben in den vergangenen Wochen viel Geld verloren, nicht wegen der Politik als solcher, sondern wegen der Wechselhaftigkeit der Politik. Sie standen einfach salopp gesagt auf der falschen Seite eines Deals, und zwar ständig. Wenn die Politik sich täglich ändert, dann steht man sozusagen, egal auf welcher Seite man steht, öfter mal auf der falschen Seite. Das, was gestern richtig war, das ist heute plötzlich falsch und das vernichtet Milliardenwerte.
Dieser Kurs wirft die Frage auf, ob hinter diesen drastischen Ereignissen nicht ein viel größeres Ereignis steht. Ein Ereignis, das man nicht sofort sieht, dessen Auswirkungen sich aber jetzt bemerkbar machen. Welches Ereignis, welches Metathema könnte das sein? Zum Beispiel der Niedergang der USA.
Gemeint ist hier nicht der Niedergang der USA als Staat, davon sind wir zum Glück weit entfernt, sondern der Niedergang der USA als führende Nation in der gegenwärtigen Weltordnung. Und was mit Weltordnung genau gemeint ist, das besprechen wir heute.
Und zu diesem Thema schreibt ein bedeutender, international anerkannter Autor, der zugleich ein legendärer Visionär ist.
Genau. Dieser Autor ist Verfasser von Weltbestsellern, darunter ein Buch, das im jetzigen Zusammenhang sehr interessant und relevant ist, finden wir. Dieses Buch heißt Principles for Dealing with the Changing World Order, also Prinzipien zum Umgang mit der Änderung der Weltordnung. Viele von Ihnen und von euch werden diesen Autoren kennen. Er heißt Ray Dalio. Das Buch hat er 2021 geschrieben. Viele der Thesen mögen kontrovers sein, aber trotzdem sind sie hochinteressant und lohnen die Auseinandersetzung, auch wenn man vielleicht nicht zum gleichen Ergebnis kommt.
Ray Dalio hat vor 3 Jahren zu diesem Buch ein 45-Minuten-Video bei YouTube veröffentlicht und darin fasst er die Thesen des Buches nochmal ganz prägnant zusammen. Das Video hat bislang sage und schreibe 67 Millionen Aufrufe erlangt, also es ist absolut viral gegangen, kann man sagen.
Und wir fassen Ray Dalios Thesen heute mit Hilfe seines Videos, das auf das Buch zurückgeht, zusammen. Was bedeutet es, lautet eine der Fragestellungen, wenn sich die gegenwärtige Weltordnung ändert? Was genau, wir hatten das schon angesprochen, ist eine Weltordnung eigentlich? Was ist eine Reservewährung? Und was wäre, wenn genau ein solcher Niedergang der Grund für den Ausverkauf wäre, der zurzeit bei US-Aktien, amerikanischen Staatsanleihen und beim Dollar stattfindet? All das nämlich, Ausverkauf bei Aktien, US-Staatsanleihen und Dollar, hat in den vergangenen Wochen gleichzeitig stattgefunden.
Und zwar, weil internationale Investitionen sie aus dem Depot haben wollen. Eine solche Entwicklung kommt höchst selten vor, sehr, sehr selten sogar. Normalerweise steigen US-Staatsanleihen im Kurs, wenn Aktien sinken und umgekehrt. Jetzt aber ist es anders. Anlegerinnen und Anleger fliehen aus den USA.
Hören wir also, wie Ray Dalio das erklärt. Wie gesagt, Buch und Video sind 3 Jahre alt, aber sie klingen so, als hätten sie die jetzige Entwicklung vorhergesehen und vorhergesagt.
Starten wir in die Folge.
Genau, starten wir in die Folge.
Der High-Podcast mit Sophie Ronschka und Christoph Käse.
Ray Dalio ist der Gründer von Bridgewater Associates, einem der größten und einflussreichsten Hedgefonds der Welt. Mit Kunden und Kundinnen wie Zentralbanken, Staatsfonds und internationalen Konzernen. Aber er ist nicht nur Investor, sondern auch Autor und Vordenker. Sein Buch Principles, Life and Work wurde ein weltweiter Bestseller. In diesem Buch beschreibt er Prinzipien für gute Entscheidungen im Leben wie auch im Management. Später folgten dann noch weitere Bücher, unter anderem Principles for Dealing with the Changing World Order. Und genau dieses Buch ist die Grundlage für das Video, über das wir hier heute sprechen wollen. Wer es sich nochmal anschauen will im Nachgang und auch jetzt schon, wir haben es auch in den Shownotes verlinkt. In diesem Video analysiert er Folgendes. Der Aufstieg und der Fall von großen Imperien, der folgt immer bestimmten Mustern. Und das über Jahrhunderte hinweg. Schulden, Innovation, Bildung, Ungleichheit, Konflikte, all das beeinflusst, wie lange eine Weltmacht bestehen bleibt. Und Dalio zeigt, warum die aktuelle Lage ganz ähnliche Züge trägt wie frühere Epochen des Umbruchs. Wir greifen diese Perspektive heute auf, nicht als Geschichtsstunde, sondern als strategisches Denkwerkzeug. Was können Unternehmen, Entscheiderinnen und Entscheider aus Dalios Analyse ableiten? Und wie behält man den Überblick, wenn rundherum alles in Bewegung ist? Darum geht's in dieser Folge, kompakt, mit Tiefgang und mit einem Blick über das Tagesgeschäft hinaus. Also, was genau beschreibt Ray Dalio in seinem Video? Im Kern geht es um einen Zyklus, den große, reiche Volkswirtschaften immer wieder durchlaufen. Ein Muster, das sich über die letzten 500 Jahre beobachten lässt. Hören wir Ray Dalio.
The changing world order. The times ahead will be radically different from those that we've experienced in our lifetimes. Though similar to many times before. How do I know that? Because they always have been.
Dalio hatte einen sehr persönlichen Grund, sich mit diesem Thema zu beschäftigen. Denn schon zu Beginn seiner Laufbahn an der Wall Street musste er feststellen, dass Dinge geschehen können, die absolut unerhört sind, oder zumindest so scheinen, und vermeintlich vormals nie geschehen sind. Doch wenn man genauer hinschaut, dann merkt man, viele dieser Dinge sind nicht nur immer wieder vorgekommen, sondern so oft, dass man schon von einer geschichtlichen Konstante sprechen kann. Doch diese Konstante ist den meisten Menschen, die in der Hier- und Jetzt-Zeit leben, nicht bewusst. Sie halten es für neu, wenn so etwas passiert, aber es ist gar nicht neu. Und dass wir sie für neu halten, liegt vor allen Dingen daran, dass wir viel zu wenig von der Geschichte verstehen.
In 1971, when I was a young clerk on the floor of the New York Stock Exchange, the United States ran out of money and defaulted on its debts. That's right, the U.S. ran out of money. How? Well, back then, gold was the money used in transactions between countries. Paper money, like the dollar, was like checks in a checkbook in that it had no value other than it could be exchanged for gold, which was the real money. At the time, the United States was spending a lot more money than it was earning by writing a lot more of these paper money checks than it had gold in the bank to exchange for them. As people turned these checks into the bank for gold money, the amount of gold in the U.S. started to dwindle. It soon became obvious that the U.S. couldn't keep its promises for all the existing paper money.
Und genau hier geschah nur der geschichtlich vermeintlich unerhörte Akt, der sich aber schon oft zuvor in der Geschichte wiederholt hatte. Präsident Nixon tat etwas, das als undenkbar galt, zumindest für jene, die die Muster der Geschichte nicht studiert hatten.
So people holding dollars rushed to exchange them before the gold ran out. Recognizing that the US was going to run out of real money, On Sunday evening, August 15th, President Nixon went on television to tell the world that the U.S.
Hören wir einmal im Wortlaut, was Präsident Richard Nixon damals angekündigt hatte. Er brach die Deckung des Dollars mit Gold und radierte damit nicht weniger als das Wertversprechen des Dollars aus. Und er hat das Ganze in ja relativ unauffälligen Wörtern verpackt, aber den Märkten war natürlich klar, was er damit wirklich meinte.
The strength of a nation's currency is based on the strength of that nation's economy. And the American economy is by far the strongest in the world. Accordingly, I have directed the Secretary of the Treasury to take the action necessary to defend the dollar against the speculators. I have directed Secretary Connally to suspend temporarily the convertibility of the dollar into gold or other reserve assets, except in amounts and conditions determined to be in the interest of monetary stability and in the best interest of the United States.
Ray Dalio rieb sich die Augen und begann mit dem Studium der Geschichte. Schon bald fand er heraus, dass knapp 40 Jahre vor Nixon, nämlich unter Präsident Franklin D. Roosevelt, schon einmal etwas Ähnliches geschehen war. Roosevelt kappte die Deckung des Dollars durch das Gold. Weniger als 4 Jahrzehnte lagen zwischen Roosevelt und Nixon. Dennoch war die Welt damals bei Nixon so verblüfft, als sei es zum allerersten Mal geschehen. 40 Jahre, das ist etwas mehr als eine Generation. Klar, Generationen vergessen, was andere Generationen vor ihnen erlebt und erfahren haben. Hören wir einmal Roosevelt 1933 im Original.
It was then that I issued the proclamation providing for the National Bank Holiday. And this was the first step in the government's reconstruction of our financial and economic fabric. The second step, last Thursday, was the legislation, promptly and patriotically passed by the Congress, confirming my proclamation and broadening my powers so that it became possible, in view of the requirement of time, to extend the holiday and lift the ban of that holiday gradually in the days to come.
Und Ray Dalio rieb sich noch mehr die Augen. Wie konnte die Menschheit nur so schnell etwas vergessen, was sich nur 40 Jahre zuvor ereignet hatte? Dalio stieg in die Geschichte ein und fand heraus, auch Roosevelt war in Wahrheit keine Überraschung, sondern nur die Wiederholung eines jahrtausendealten Musters.
As I studied more history, I saw that the exact same thing happened many, many times before. I saw that since the beginning of time, when governments spent much more than they took in taxes and conditions got bad, they ran out of money and they needed more. So they printed more, a lot more, which made its value fall and made the prices of most everything, including stocks, gold, and commodities, rise.
Aufstieg und Fall von Weltordnungen standen im Mittelpunkt dessen, was Ray Dalio feststellte. Doch was genau ist eine Weltordnung? Wir haben die Frage schon angesprochen. Dafür müssen wir zunächst einmal verstehen, was eine politische Ordnung ist. Ray Dalio definiert eine politische Ordnung wie folgt.
What exactly is an order, you might ask? It's a governing system for people dealing with each other. There are internal orders for governing within countries, typically laid out in constitutions. And there is a world order for governing between countries, typically laid out in treaties. Internal orders change at different times than world orders, though whether within or between countries, these orders typically change after wars, civil wars within countries, international wars between countries. They happen when revolutionary new forces defeat weak old orders.
Daraus leitete Dalio die Definition von Weltordnung ab. Das ist die Reihenfolge von Staaten nach ihrer Macht im internationalen System. Diese Reihenfolge ist nicht stabil, sondern sie wechselt in Zyklen. Und diese Zyklen, die bestimmen die Geschichte der Weltreiche, der Währungen und der militärischen Kräfteverhältnisse.
As you can see, they transpired in overlapping cycles that lasted about 250 years, with 10 to 20 year transition periods between them. Typically, these transitions have been periods of great conflict because leading powers don't decline without a fight. So how am I measuring an empire's power? In this study, I used 8 metrics. Each country's measure of total power is derived by averaging them together. They are education, inventiveness and technology development, competitiveness in global markets, economic output, share of world trade, military strength, the power of their financial center for capital markets, and the strength of their currency as a reserve currency.
Der Zyklus beginnt mit dem Aufstieg. Ein Land oder Imperium investiert in Bildung, in Innovation und in Infrastruktur. Dadurch steigt die Produktivität, der Wohlstand wächst, die Währung wird stark, internationale Handelsbeziehungen entstehen und Vertrauen in das System wächst.
Das ist der Moment, in dem ein Land zur führenden Weltmacht wird. Wirtschaftlich, kulturell, oft auch militärisch. In der Vergangenheit waren das zum Beispiel die Niederlande im 17. Jahrhundert, Großbritannien im 19. Jahrhundert und die USA im 20. Jahrhundert.
Aber mit dem Erfolg kommen auch die Probleme. Im nächsten Zyklusabschnitt, dem Höhepunkt, häuft sich eine Schuldenlast an. Die Ungleichheit wächst, die politische Polarisierung nimmt zu, Eliten und Bevölkerung entfernen sich voneinander und irgendwann gibt es natürlich Konflikte.
Und genau hier wird es spannend. Dalio beschreibt, wenn ein Land zu viele Schulden hat, verliert es an Handlungsfähigkeit. Geld wird gedruckt, um die Probleme zu überdecken. Und das führt irgendwann zu Inflation, Instabilität und Vertrauensverlust.
As people get used to this peace and prosperity, they increasingly bet on it continuing. They borrow money to do that, which eventually leads to a financial bubble. The empire's share of trade grows, and when most transactions are conducted in its currency, it becomes a reserve currency, which leads to even more borrowing. At the same time, this increased prosperity distributes wealth unevenly, so the wealth gap typically grows between the rich haves and the poor have-nots. Eventually, the financial bubble bursts, which leads to the printing of money, an increased internal conflict between the rich and the poor, which leads to some form of revolution to redistribute wealth. This can happen peacefully or as a civil war.
Die letzte und dritte Phase, der Abstieg, beginnt schleichend. Wirtschaftlich, gesellschaftlich, politisch. Andere Mächte steigen auf, die eigene Währung verliert an Bedeutung und irgendwann, so sagt Ray Dalio, verschiebt sich die Weltordnung, eine neue Macht übernimmt und steigt nach ganz oben auf.
Das ist kein Untergangsszenario, sondern ein historisches Muster. Wenn wir das Ganze mal auf heute beziehen, dann sehen wir sind jetzt, also im Jahr 2025, ziemlich weit in diesem Zyklus fortgeschritten. Die USA stehen gerade am Übergang vom Spätstadium der Abstiegsphase und China könnte auf dem Weg nach oben sein.
Ob das so kommt, ist freilich offen. Aber die Dynamik dahinter ist hochinteressant und sie hilft, vieles von dem, was wir heute beobachten, besser einzuordnen. Warum sich Handelsblöcke neu sortieren, warum die Märkte nervös sind, warum Sicherheitspolitik plötzlich wieder das Top-Thema ist.
Out of these internal and external wars come new winners and losers. Then the winners get together to create the new world order. And the cycle begins again. As I looked back, I saw that these cause and effect relationships drove the cycles of rises and declines all the way back to the Roman Empire. I saw how the stories of each one of these cycles blended together with others before, during, and after, in the same way as each individual story blends with others to make the epic 500-year story that is our collective history. And like human life cycles, no two are exactly the same, but most are similar. They're driven by logical cause and effect relationships that progress through stages from birth to strength and maturity to weakness and inevitably decline.
Ray Dalio arbeitet hier sehr sauber heraus, was neue aufsteigende Mächte alles richtig machen. Besonders vier Dinge bekommen sie besonders gut hin. Übertragen auf unsere heutige Zeit ist das zum Beispiel China. Hören wir, wie Ray Dalio diese vier Kernleistungen beschreibt.
Successful new orders that rise, both internal and external, are typically started by powerful revolutionary leaders doing four things. First, they win power by gaining more support than the opposition. Second, they consolidate power by converting, weakening, or eliminating the opposition so they don't stand in their way. Third, They establish systems and institutions that make the country work well. And fourth, they pick their successors well, or create systems that do that. Because a great empire requires many great leaders over several generations.
Neben diesen dynastischen Leistungen kommen große Erfolge in der inneren und mentalen Verfassung des aufsteigenden Landes hinzu. Diese Leistungen werden zu entscheidenden Erfolgsfaktoren.
First and foremost, to be great, they must have strong education, which is not just teaching knowledge and skills, but also strong character, civility and work ethic. These are typically taught in the family, schools and religious institutions. That provides a healthy respect for rules and laws, order within society, low corruption, and enables them to unite behind a common purpose and work well together. As they do this, they increasingly shift from producing basic products to innovating and inventing new technologies.
Und genau hier offenbart sich eine Ironie der Geschichte. Denn dem Erfolg eines machtvollen Landes wohnt immer auch gleich die Saat des Niedergangs inne. Dadurch wird der Abstieg fast unausweichlich. Er entsteht nicht durch Zufall, sondern genau aus den Wirkungen, die der Erfolg selbst zeitigt.
While in the top phase, most of these strengths are sustained, embedded within the fruits of their success are the seeds of their decline. As a rule, as people in these rich and powerful countries earn more, that makes them more expensive and less competitive relative to people in other countries who are willing to work for less. At the same time, people in other countries naturally copy the methods and technologies of the leading power, which further reduces the leading power's competitiveness.
Erfolg macht auf Dauer also schwach. Nicht, weil die Leute faul werden, sondern weil sie ihre Prioritäten ändern und einfach in eine andere Geisteshaltung verfallen als beim Aufstieg zur Weltspitze.
Also, as people become richer, they tend not to work as hard. They enjoy more leisure, pursue the finer and less productive things in life, and at the extreme become decadent. Values change from generation to generation during the rise to the top, from those who had to fight to achieve wealth and power, to those who inherited it. They're less battle-hardened, steeped in luxuries, and accustomed to the easy life, which makes them more vulnerable to challenges.
Und was genau ist jetzt eine Reservewährung? Eine Reservewährung ist die wichtigste Währung der Welt, nämlich eine Währung, in der andere Länder und die Bürger anderer Länder ihre Ersparnisse anlegen. In unserer Zeit ist das der Dollar, früher war es mal der französische Franken, es war der niederländische Gulden, es war das britische Pfund. Es gibt viele Beispiele für Reservewährungen in der Geschichte. Zurzeit ist es der Dollar. Also die Mechanik funktioniert so. Bleiben wir am Beispiel der USA. Amerikanische Konsumenten kaufen Waren zum Beispiel aus China und bezahlen sie in Dollar, geben also ihre eigene Währung an den Produzenten, in diesem Fall China, heraus. Dort werden Gewinne erzielt und diese Gewinne stellen einen Vermögensgegenstand dar. Und jetzt soll dieser Vermögensgegenstand möglichst sicher angelegt werden. Und wo kann man diese Vermögensgegenstände besser anlegen als in der Reservewährung der Welt, also in der wichtigsten Währung, die es insgesamt gibt? Man kann natürlich auch Aktien kaufen im eigenen Land, man kann Dollar kaufen, man kann es in der eigenen Währung sparen. Aber weil die Reservewährung die zentrale und wichtigste Währung der Welt ist, nehmen die Chinesen, um bei diesem Beispiel zu bleiben, und sparen in Dollar. Und wie machen sie das? Unter anderem, indem sie amerikanische Aktien kaufen in Dollar und amerikanische Staatsanleihen kaufen ebenfalls in Dollar. Also das ist der Kreislauf. Amerikanische Konsumenten konsumieren chinesische Produkte, zahlen sie in Dollar. Chinesen erzielen damit Gewinne und diese Gewinne wären aus Gründen der Sicherheit und der Geldvermehrung angelegt wieder in Dollar. Und so fließt das Geld sozusagen wieder zurück an denjenigen, der ursprünglich das Geld gedruckt hat, nämlich die Amerikaner in diesem Fall. Und meistens in der Geschichte ist es jeweils nur einem einzigen Land gelungen, eine solche Reservewährung aufzubauen. Also der sichere Hafen für Anlegerinnen und Anleger aus der ganzen Welt zu sein.
Having the world's reserve currency inevitably leads to borrowing excessively and contributes to the country building up large debts with foreign lenders. While this boosts spending power over the short term, it weakens the country's financial health and weakens the currency over the long term. In other words, when borrowing and spending are strong, the empire appears very strong. But its finances are in fact being weakened.
Genau das ist in den USA geschehen. Sie drohen, an den Kosten zu ersticken, die ihr Weltreich ihnen aufbürdet.
The US has spent about $8 trillion on foreign wars and their consequences since September 11th, and trillions more for other military operations and for supporting military bases in 70 countries. And it still isn't spending enough to support its military competition with China in the area around China.
Ja, Ray Dalio hat das gerade wunderbar beschrieben. Ein Land wie die USA kann sich Geld von Ausländern leihen und macht das in Dollar, weil das Land das Privileg hat, die Reservewährung zu besitzen. Also Land, das Geld, das man ausgegeben hat, kommt auf diesem Umweg wie ein Bumerang wieder zurück ins eigene Land. Und das führt natürlich dazu, dass man über seine eigenen Verhältnisse leben kann. Der amerikanische Staat kann viel mehr Schulden emittieren, als er eigentlich ausgeben könnte. Warum? Weil der Rest der Welt bereit ist, amerikanische Staatsanleihen zu kaufen und auf diesem Wege das Geld wieder zurückzuschicken.
Und wenn man einmal an diesen Punkt gelangt ist, ist es fast unmöglich, die Entwicklung zurückzudrehen.
As bolder challenges are made, the leading empire is faced with the difficult choice of fighting or retreating. Fighting and losing is the worst outcome. But retreating is bad too, as it cedes progress to the rival and signals that the empire is weak to those countries that are considering which side to be on. Poor economic conditions cause more fighting for wealth and power, which inevitably leads to some kind of war. Wars are terribly costly. At the same time, they produce the tectonic shifts that realign the new waters to the new realities of wealth and power in the world. When those holding the reserve currency and debt of the declining empire lose faith and sell them, that marks the end of its big cycle.
Was also wäre, wenn Ray Dalio recht hätte? Wenn hinter dem Niedergang der US-Aktien die Vermutung steht, dass die USA eine Macht im Niedergang sind? Dass China die USA jetzt gerade als wichtigste Macht der Weltordnung ablöst?
New worries on Wall Street right now. Rattled investors take stock of a stark new warning from the chairman of the Federal Reserve. Jerome Powell says President Trump's unpredictable economic policies could inflict lasting damage on your wallet. This morning, the president fires right back on Truth Social, saying, and I'm quoting him now, too late. Jerome Powell of the Fed, who is always too late and wrong, yesterday issued a report which was another and typical complete mess. The president continued, Powell's termination cannot come fast enough.
Das war Wolf Blitzer von CNN vor ein paar Tagen. Und er sprach über die Kursverluste bei amerikanischen Aktien. Klar, solche Rückgänge passieren immer wieder. Auch dieses Mal könnte es zu einer schnellen Erholung kommen. Doch dieses Mal ist vielleicht doch einiges anders. Klar, in jeder Krise sagt man, dass die Krise anders ist als die Krisen davor. Wären sie nicht so, dann könnte man sie ja viel leichter vorhersagen. Aber dieses Mal scheint es doch etwas ganz fundamental anderes zu sein. Es ist keine Bankpleite gegangen. Es ist keine Dotcom-Blase geplatzt. Es hat sich auch kein neues Virus um die Welt verbreitet, sondern es handelt sich um eine grundlegende Politikveränderung der amerikanischen Regierung. Diese Regierung schaltet auf Isolationismus um, auf Protektionismus, und damit verändert sie die Handels- und Weltordnung, da sind wir wieder bei diesem Wort, die seit dem Ende des Krieges, seit 45 oder 49, je nachdem wie man rechnet, gegolten hatte. Es handelt sich also nicht um einen exogenen Schock, also einen Schock, der von außen gekommen ist, sondern um eine absichtlich herbeigeführte Systemwende. Wenn man jetzt vieles von dem, was die Trump-Regierung unternimmt, für irrational hält, dann kann genau diese Irrationalität ausgelegt werden als ein Zeichen des Niedergangs der USA, wenn man der These Ray Dalios folgt. Was ist mit Niedergang gemeint? Der, in diesem Fall ja bewusste oder unbewusste, Abschied der USA aus der Rolle des Protagonisten.
Und wenn das so wäre, dann müssten Anleger in der Tat aus US-Aktien, US-Staatsanleihen und dem Dollar fliehen, weil diese nie wieder an ihre alten Erfolge anknüpfen können.
Und es ist ja nicht nur die erratische Handelspolitik, die viele irritiert. Es ist auch der zunehmend schärfere Disput zwischen den Verfassungsorganen der USA. Judikative und Exekutive geraten in einen Konflikt über die Gewaltenteilung. Trump regiert wie ein König mit Dekreten. Das Parlament, die dritte Gewalt oder eigentlich die erste Gewalt, ist auffallend still. Und Richter müssen um ihre Unabhängigkeit kämpfen und um die Wirksamkeit ihrer Urteile. Wie jüngst zum Beispiel beim Streit um illegale Abschiebungen. Richter haben sich gegen illegale Abschiebungen mit Urteilen gegen die Regierung gewandt, aber die Regierung scheint diese Urteile tatsächlich zu ignorieren. Hören wir dazu CBS News.
Hello and thank you for joining us. A federal judge is calling out the Trump administration for quote willful disregard of his court orders. Judge James Boasberg of the D.C. District Court said Wednesday there is probable cause to find the Trump administration in criminal contempt for defying his order to turn around flights that were involved in deportations under a wartime law known as the Alien Enemies Act. Last month, when President Trump invoked the law to send deportees to El Salvador's mega prison, Judge Boasberg ordered the administration to turn the flights around. That did not happen. The White House has gone on to attack Boasberg as a quote radical left judge.
Und vergessen wir nicht, der Ausverkauf von US-Staatsanleihen deutet auf einen massiven Vertrauensverlust in die USA hin, wie CNBC berichtet.
You know, this is the question. Will China hit back at Trump's tariffs by pulling, as what one guest in the morning told us, the nuclear option? That is, selling US treasuries, US bonds basically. According to many, it's the most powerful weapon in China's arsenal. I mean, it's not new. Every time there are these tensions, back in 2018 also, I remember, this was put out there. Will China dump US, its holdings of US bonds?
Wie gesagt, auch wir wissen nicht, ob Ray Dalio recht hat oder ob dies der Zeitpunkt ist, den seine historischen Muster vorhersagen. Aber wir finden, man ist besser gerüstet, wenn man sich mit dieser Möglichkeit beschäftigt.
Was heute wie ein temporäres Risiko aussieht, also zum Beispiel neue Handelsbarrieren, instabile Lieferketten, geopolitische Lagerbildung, könnte langfristig zum neuen Normal werden. Und die Frage ist natürlich, wer passt sich an dieses neue Normal an? Wer sieht die Veränderungen voraus, statt einfach nur auf sie zu reagieren?
Wir sehen gerade den Übergang von einer unipolaren Welt mit den USA als dominierende Macht hin zu einer multipolaren Weltordnung. Das verändert vieles, Zugänge zu Kapital, Investitionsentscheidungen, regulatorische Rahmenbedingungen.
Unternehmen, die sich heute strategisch klug aufstellen möchten, die müssen diese Kräfte mitdenken. Kräfte, wie Ray Dalio sie beschreibt. Also, es geht nicht nur um Fragen, wie sieht der Markt im dritten Quartal aus, sondern es geht um Fragen, wie sieht unsere Rolle in einer sich verändernden Weltordnung aus?
Und das gilt nicht nur für Konzerne, auch für Mittelständler, Hidden Champions, Tech-Firmen, Industrie. Alle sind betroffen. Denn auch sie exportieren, importieren, investieren und auch sie müssen ihre Resilienz neu definieren.
Ray Dalios Stärke ist ganz klar, er denkt in Jahrhunderten. Vielleicht denkt er nicht so, aber er untersucht Jahrhunderte. Er trifft die Themen, die Entscheider heute betreffen. Und deshalb lohnt es sich, seine Prinzipien nicht nur als blanke Theorie abzutun, sondern als geschichtliche Lehrstunde ernst zu nehmen.
Das Einzige, wie Dalio so schön gesagt hat, was sich verändert, sind die Klamotten, die wir tragen und natürlich die Technologien, die wir nutzen. Zwei Leitsätze kann man besonders hervorheben: mehr verdienen, als wir ausgeben und sich gegenseitig gut behandeln. Alles andere, Bildung, Technologie, Einfluss, Reichtum, sind nur Teil dieser zwei Leitsätze. Was also sollten wir daraus mitnehmen?
Was schreibt ihr euch diese Woche auf den Merkzettel?
In dem Video hat Dalio wortwörtlich gesagt, if you know history, you know the future. Und genau darum geht es. Ich würde sagen, Dalio liefert uns zwar keinen Fahrplan, aber einen Denkrahmen. Und der hilft uns schon enorm. Wenn Ray Dalio eins deutlich gemacht hat, dann das. Machtzyklen verändern Systeme tiefgreifend, aber oft schleichend. Und wer sich zu spät anpasst, der hat's oft schwer. Und das betrifft eben auch Unternehmen. Resilienz war in diesem Zusammenhang lange nur ein Buzzword, aber jetzt ist sie real. Und sie geht über finanzielle Kennzahlen hinaus. Wenn Schulden, Polarisierung und Misstrauen zunehmen, dann braucht es Substanz. Unternehmen sollten sich fragen, was macht uns eigentlich widerstandsfähig, auch in einem instabilen Umfeld, wie wir es gerade erleben. Das kann bedeuten, eigene Lieferstrukturen zu stärken, Know-how zu schützen, Partnerschaften abzusichern, strategische Vorräte anzulegen oder auch die technologische Souveränität zu sichern. Ganz kurz gesagt, Resilienz ist strategisches Denken und nicht nur Risikovermeidung.
Und ich nehme drei Themen mit. Erstens, vieles von dem, was wir für neu und noch nie dagewesen halten, hat in der Geschichte seine Vorbilder. Die Geschichte wiederholt sich nicht einfach, aber Verhaltensmuster treten zutage. Wer die Geschichte studiert, der kann damit besser in die Zukunft schauen. Zweitens, Generationen sind vergesslich. Beispiel Nixon-Roosevelt. Ereignisse, die erst vor 40 oder 50 Jahren stattgefunden haben, können von der jetzt an der Macht befindlichen Generation einfach unwissend ignoriert werden. Was man nicht von seinen Eltern und Großeltern erzählt bekommen hat, was man nicht selber miterlebt, das gerät blitzschnell in Vergessenheit. Also es lohnt sich, nochmal in die Geschichte zurückzugehen und die Zyklen und Wiederholungsmuster zu erkennen. Und drittens, der wichtigste Punkt, den ich mitnehme. Falls es wirklich so sein sollte, dass wir hier Auflösungserscheinungen der führenden Weltmacht erleben, dann hätte dies erhebliche Konsequenzen für den Wert amerikanischer Aktien, amerikanischer Staatsanleihen und des Dollar. Auf welche Entwicklung soll man besonders achten? Ich kann da keine allgemeinen Empfehlungen aussprechen, aber ich habe mir jetzt angewohnt, auf die Umlaufrendite der 10-jährigen amerikanischen Staatsanleihen zu achten. Die liegen jetzt etwa bei 4,8%. Erklärtes Ziel von Donald Trump ist es, diesen Kurs nach unten zu bringen. Warum? Weil er es seiner Klientel, den weniger wohlhabenden Menschen in den Vereinigten Staaten, leichter machen möchte, ihre Häuser zu refinanzieren. Und zweitens, weil er es dem Staat selber leichter machen möchte, seine künftigen und vergangenen Schulden zu refinanzieren. 4,8%, das ist ein hoher Zinssatz. Trump bemüht sich, diese Umlaufrendite nach unten zu bringen, hat aber bisher das Gegenteil bewirkt. Diese Umlaufrendite ist seit seinem Amtsantritt gestiegen, statt gesunken. Er wird wahrscheinlich vieles versuchen, um diese Umlaufrendite nach unten zu bringen. Damit es gelingt, müssen die Kurse der Anleihen steigen, damit die Umlaufrenditen sinken. Also diesen Punkt zu beobachten hilft, wenn man wissen möchte, ob Trump mit seiner Politik Erfolg hat. Wenn Sie und euch dieses Thema interessiert, schaut euch bitte unbedingt das Video an. Wir verlinken es unten in den Shownotes. Das Video ist visuell eindrücklich und schafft ein erstaunlich klares Bild auf ein solch komplexes Thema.
Und damit sind wir auch schon wieder am Ende dieser Folge des Hype-Podcasts. Wir hoffen, es waren spannende Einblicke dabei. Vielen Dank fürs Zuhören und natürlich hören wir uns auch wieder nächste Woche. Wann, Christoph?
Am kommenden Dienstag um 5.55 Uhr.
Genau, wie immer dienstags um 5.55 Uhr.
Mit neuen, frischen Themen und interessanten Gästen.
Bis nächste Woche. Danke. Tschüss.
Bis nächste Woche. Tschüss.
Das war der Hype-Podcast für diese Woche. Wenn Sie keine Folge verpassen möchten, immer dienstags um 5.55 Uhr kommen wir heraus. Versprochen. Mögen Sie uns? Dann abonnieren Sie uns jetzt oder hinterlassen Sie einen Like. Wir freuen uns über Anregungen, Kritik und Wünsche. Schreiben Sie uns gerne an podcast@hai.co. Nicht .com, sondern .co. Eine Produktion der Axel Springer Hai GmbH, einer führenden Beratung für Strategie und Umsetzung neuer Geschäftsmodelle. Wir engagieren uns leidenschaftlich für das Wachstum Ihres Unternehmens.